Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem nimmermüden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zum Wiederbeginn nach den Sommerferien von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Internationale Ausgabe am Montag, dem 15. August 2026. Ich hoffe, Sie hatten wunderschöne Sommerferien. Natürlich wühlen Schlagzeilen auf die Dürre, die Hitze, die Brände, der wasserfreie Rhein, die Sandbänke, die freigelegten Hungersteine. All dies, das gibt zu denken, aber wichtig, kühlen Kopf bewahren in der Umweltpolitik. Das ist der große Fehler gewesen bei der ersten Klimamonsterwelle, bei diesen Greta-Beflissenen, die damals ausgezogen sind, um die Marktwirtschaft durch eine Planwirtschaft ohne Plan zu ersetzen, mit sehr aggressiven Noten und aggressiven Maßnahmen. Und das darf nicht wiederholt werden. Umweltpolitik hat den ökonomischen Grundgegebenheiten unseres Lebens auch Rechnung zu tragen und nicht einfach nur gesinnungsethisch mit einer deutschen Übergründlichkeit das Problem an der Wurzel packen zu wollen. Anpassung an klimatische Veränderungen, das ist wichtig, und eben nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Deshalb diese Hitzeschlagzeilen, so verständlich sie sind, nachvollziehbar, natürlich, aber eben die Cassandra-Rufe des Weltuntergangs, dieser Katastrophismus, da muss man etwas Abstand halten und vor allem eben kühlen Kopf bewahren beim Ergreifen von Maßnahmen, beim Treffen von Entscheidungen, die eben auf diese Gegebenheiten reagieren sollen. Kosten-Nutzen-Rechnungen sind hier zu leisten. Das ist das zweite große Problem der letzten Jahre in der Politik. Nicht nur beim Klima, auch bei der Migration, bei Corona. Man hat diese Kosten-Nutzen-Rechnungen nicht mehr gemacht. Das ist eben Ausdruck dieser Wohlstandsnarkose, dass man geglaubt hat, sich überhaupt nicht mehr kalkulatorisch mit dem Rechenschieber, mit dem Taschenrechner, mit der Wirklichkeit beschäftigen zu müssen. Das ist jetzt auch in der Schweiz natürlich das ganz große Thema. Was mich beschäftigt, was mir aufgefallen ist, Ihnen vielleicht auch, die Meldungen über den Ausbau des Überwachungsstaates in Deutschland. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass nicht übertrieben wird. Die Inland- und Auslandgeheimdienste sollen da mit neuen Befugnissen ausgestattet werden. Offensichtlich soll da der Verfassungsschutz in Zukunft auch in Wohnungen eindringen können von Verdächtigen. Und wenn ich sehe, wer heute in Deutschland alles verdächtig ist, dann läuten bei mir sozusagen stellvertretend ein paar Warnlampen auf oder schrillen da sogar schon die Alarmsirenen. Die Medien eher etwas unkritisch. Man erwähnt zwar vor allem in der Süddeutschen Zeitung, also etwas in der linken Presse, stärker die Übergrifflichkeiten gegenüber Bürgerrechten. Bei den Konservativen, bei den anderen Medien ist man da sehr unkritisch, scheint mir, unterwegs. Zum Schutz der Bürger, titelt etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bin nicht so sicher, ob das wirklich zum Schutz der Bürger ist und nicht eher zum Schutz der politisch Mächtigen, vor allem auch in der allgemeinen Aufgewühltheit und eben auch Aggressivität, die jetzt in der deutschen Innenpolitik herrscht, ist ja eine Kampfzone geworden. Auch der Begriff Demokratie ist ja zu einer Art Kampfparole jetzt in der innenpolitischen Auseinandersetzung geworden. Deshalb aufgepasst, dass eben legitime Staatssicherheitsmaßnahmen da nicht überschießen in eine Form des aggressiven Schnüffelstaats mit dem Ziel, eben auch oppositionelle demokratische Bestrebungen zu beseitigen bzw. ihnen das Leben schwer zu machen. Putin droht Europäern mit Vergeltung, dies im Zuge der laufenden Eskalation des Ukraine-Kriegs. Ich habe das hier schon mehrfach dargelegt. Ich mache mir große Sorgen, dass dieser Krieg weiter eskaliert. Jetzt hat Kaya Kallas, die Außenbeauftragte der Europäischen Union, eine ganz massive Verschärfung des EU-Sanktionspakets gegen Russland in Aussicht gestellt. Die Europäer sind ja wild entschlossen, die EU-Europäer, die Regierungen mit zum Teil sehr dünner demokratischer Legitimationsgrundlage sind bestrebt, hier jetzt also wirklich Russland militärisch besiegen zu wollen. Und ich erinnere an dieser Stelle an Aussagen, die mir ein finnischer Rüstungsunternehmer vor wenigen Wochen, ich habe es hier ja auch erwähnt, in Erinnerung gerufen hat. Er hat gesagt, erstens, der Ukraine-Krieg ist der Fehler des Westens. Und das sagt er als Finne. Und die Finnen sind also, weiß Gott, keine Freunde jetzt der russischen Außenpolitik. Also der Ukraine-Krieg ist ein Fehler des Westens. Natürlich eine Folge der Überheblichkeit, der Arroganz nach dem Sieg im Kalten Krieg. Zweitens, Russland ist militärisch nicht zu besiegen, schon gar nicht durch die Ukraine. Drittens, wer eine Kapitulation Russlands will, bekommt vorher einen Atomkrieg. Viertens, Russland respektiert nur Stärke, das heißt, man muss die eigene Verteidigungsfähigkeit ausbauen. Gut, das muss er als Rüstungsunternehmer sagen, aber er hat in diesem Punkt natürlich auch recht. Die Frage ist aber, mit welchem Motiv betreibt man diese Aufrüstung? Betreibt man sie im Sinne einer sozusagen, ja eben, aggressiven, kriegerischen Ermächtigungspolitik? Diese Töne hören wir. Oder bleibt man auf der Stufe der Landesverteidigung? Nun also haben wir eine Eskalation und selbstverständlich löst das, was der Westen eskaliert, was die EU eskaliert, das löst natürlich in Russland etwas aus. Und man täuscht sich über die Wirklichkeit hinweg, wenn man einfach diese russischen Eskalations- oder Gegeneskalation, wie immer man sie nennen will, wenn man die einfach wegwischt und sagt, ja, das ist eben der bösartige Charakter, wir haben es euch immer gesagt, die Russen wollen uns angreifen, wenn man selber alles macht, um eben die Russen wiederum zu einer Eskalation zu zwingen. Und das ist ja genau die fatale Grundkonstellation dieses Ukraine-Kriegs, wie man sie bei uns viel zu wenig zur Kenntnis nehmen will, dass eben aus russischer Sicht dieser Ukraine-Krieg eben ein Produkt des Westens ist. Der Westen hat den Krieg aus russischer Sicht in die Ukraine getragen und die Russen sehen sich da in der Rolle einer Macht, die reagiert auf eine westliche Aggression. Jetzt können wir darüber nächtelang diskutieren, wer da richtig liegt, wer falsch. Die Völkerrechtler mögen ihre Seminare abhalten. Entscheidend ist, dass es eine sehr, sehr gefährliche, eine ja brandgefährliche Situation ist. Für mich die gefährlichste Lage seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa, was eben die Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs betrifft. In der Schweiz läuft da entsprechend die Neutralitätsdiskussion. Die schweizerische Neutralität ist übrigens auch die Grundvoraussetzung unserer Unabhängigkeit. Wenn man mal die Neutralität weggeräumt hat, dann ist auch der EU-Beitritt sehr, sehr nahe. Grosses Thema in den deutschen Medien auch der Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Und da ist interessant, dass bei aller Polemik und bei aller kritischen Anti-AfD-Energie auch die Journalisten sich einen gewissen Respekt gegenüber, eine Faszination sogar gegenüber diesem Ulrich Siegmund, dem Spitzenkandidaten, wir haben ihn ja interviewt in der Weltwoche, sie können sich das nicht verkneifen und sie müssen zugestehen, dass er ein sympathischer, zupackender und verbindlich auftretender, ja fast schon Popstar-Politiker ist in Sachsen-Anhalt. Als einfacher Schweizer geht mir dann durch den Kopf, aufgepasst vor Popstars in den in der Politik, die Medienlieblinge, das sind da meistens die Flaschen von morgen, die Medienlieblinge von heute, das sind die Versager von morgen, wobei Ulrich Siegmund jetzt weit davon entfernt ist, ein allgemeiner Medienliebling zu sein. Aber ja, Personenkult und solche Dinge, das sehen wir etwas kritisch hierzulande. Ungeachtet all dessen finde ich die Berichte doch auch irgendwo erstaunlich und es zeigt, dass sich ja da jetzt eben jemand beweisen muss. Und sollte er tatsächlich mit diesen hervorragenden Resultaten gewählt werden, ja, dann hat die AfD in Sachsen-Anhalt die Aufgabe zu beweisen, ob sie es kann, ob sie es besser kann. Und dann haben wir automatisch eine Versachlichung der politischen Diskussion und nicht diese Spiegelfechtereien und Fernduelle und diese Unterstellungen, die entsprechend getätigt werden. Es ist mir ein Artikel aufgefallen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einem sehr scharfen Ton. Wehe, wenn die Langmut im Westen endet. Das ostdeutsche Sonderbewusstsein ist gefährlich, vor allem für den Osten selbst. Das finde ich jetzt bemerkenswert. Ich habe auch mit einigen deutschen Freunden darüber gesprochen. Wir werden das wohl auch in der nächsten Ausgabe etwas vertiefen. Das ist jetzt also schon eine sehr schrille, eine klirrende Tonalität, die uns da entgegentritt. Der genervte Westdeutsche, der den Ostdeutschen sagt, jetzt in Gestalt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier, Titelseite, jetzt reicht's. Jetzt haben wir langsam die Nase voll. Wir haben euch alles bezahlt, wir haben alles gemacht, wer zahlt, befiehlt. Und ihr habt jetzt mal gefälligst, da die Schnauze zu halten, da drüben im Osten mit eurer AfD, mit eurem permanenten Gejammer und mit eurer Ostalgie. Da siehe, der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ja an diesen Tagen auch eine Rede gehalten, er warne vor einer Verklärung der DDR, vor einer Ostalgie, aufgrund auch einer Wahlkampfveranstaltung der AfD mit dem Kabarettisten Uwe Steimle, Tino Chrupall und so weiter. Und die haben ja dann auch DDR-Weisen angestimmt etc., etwas DDR-Nostalgie gemacht. Ich habe das etwas anders verstanden, da aus großem Abstand in der Schweiz. Mich war das eine Art Provokation, auch etwas seine, ja, fast schon etwas Politgabarett-Nummer. Aber nicht nur das, sondern auch mit einem ernsthaften Kern, dass natürlich hier Leute aufgetreten sind und gesagt haben, wir sind ja auch jemand. Und ihr könnt nicht einfach mit uns machen, was ihr wollt und uns dann auch so schubladisieren, wie es euch gefällt. Das ist auch eine Art von Widerstandshandlung, die man da gesehen hat. Und weniger eine Nostalgie für die Berliner Mauer und für den Schießbefehl und für all diese totalitären Eigenschaften, die eben das DDR-Regime natürlich hatte und die den DDR-Bürgern natürlich sehr stark nach wie vor im Bewusstsein sind. Ich finde es immer etwas merkwürdig, wenn da die im Westen aufgewachsenen Leute den Moralisten raushängen, um den Leuten in der DDR, der Ex-DDR, zu erklären, wie es eigentlich damals in der DDR war. Das hat auch etwas, das ist genau diese Überheblichkeit nach dem Kalten Krieg. Wir haben gewonnen, wir sind da die Chefs und was da im Osten passiert, das ist irgendwie etwas minderwertig. Und wir sind jetzt da der ausschlaggebende und allein seligmachende Faktor. Aber hier ist also schon die Tonalität sehr, sehr scharf und die illustriert eben diese Funkstörung, die wir in Deutschland haben und die muss man überwinden. Man braucht jetzt Politiker und Medien, die über diese Schützengräben hinweg wieder völkerverbindend wirken können. Nigel Farage gewinnt seinen Wahlkreis, das ist ja auch intensiv beobachtet worden, wird er der neue britische Premierminister. Auf jeden Fall zeigt sich auch am Fall Farage, wie hier eben das Parteiengefüge in Großbritannien auseinanderbricht. Was in den deutschen Medien viel zu wenig berücksichtigt wurde, das ist mir schon in den Ferien aufgefallen, ist die Eskalation des Ukraine-Kriegs auf den Retailer, auf das, ein großer Händler, ein Detailhändler, Wildberries, eine der erfolgreichsten russischen Firmen, von einer koreanisch-russischen Unternehmerin wurde das gegründet und da sind jetzt mehrere Filialen angegriffen worden, also ein ziviles Handelsunternehmen. Das ist sogar in der New York Times auf der Titelseite gelandet. In den deutschen Zeitungen habe ich das nicht so prominent gewürdigt gesehen. Das zeigt einfach hier diese fatale Eskalationsdynamik. Und die Amerikaner haben ja jetzt die Ukrainer etwas zurückgepfiffen. Vor allem, wo es darum ging, eben die sogenannten Schattenflotten und Rohstofflieferungen ins Visier zu nehmen in Bezug auf Öl aufgrund der nach wie vor ungelösten Situation im Golf. Also brandgefährlich diese Situation. Und da muss sich natürlich auch die deutsche Politik fragen. Und das Thema wird sicherlich an Bedeutung gewinnen, wie man das eigene Land da positionieren will. Und es rüsten sich ja da tatsächlich auch in der Schweiz die Stimmen, die immer deutlicher eben nach einem Krieg mit Russland rufen. Die sagen, Russland ist unser Feind, wir müssen uns jetzt darauf einstellen. Ich halte das für sehr, sehr gefährlich, was da passiert. In der Bild-Zeitung hat ein Fall zu Reden gegeben und große Schlagzeilen geworfen einer Lehrerin, die seit rund, glaube etwa 17 Jahren Sozialhilfe kassiert, alle Gerichtsverfahren gewinnt, nicht mehr arbeitet und aber unglaublich entlöhnt wird, dann der Fall Köln, falsche Toleranz, dass ein Amt lehnte Hilfe bei Abschiebungen ab. Ja, das erinnert an amerikanische Verhältnisse, die Sanctuary Cities, die sich dann eben den Begehrlichkeiten der Zentralregierung verweigern, wenn es darum geht, eben illegal sich in Deutschland oder eben in Amerika aufhaltende Ausländer abzuschieben. Vielleicht realisiert dann der eine oder andere Deutsche oder bekommt er so eine Art Trumpsche Anwandlung bezüglich der Migrationspolitik. Über die Sanktionen von Kaya Kallas habe ich, glaube ich, schon gesprochen. Sie will das weitreichendste Sanktionspaket jetzt auf die Schiene bringen, weitere Brände und Katastrophen. Darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Ich mache hier jetzt mal einen Punkt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderbaren, trotz allem beschwingten und optimistischen Start in diese Woche. Ich freue mich. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Machen Sie es gut und ja, guten Start nach den Sommerferien. Vielleicht sind ja die meisten von Ihnen schon längst gestartet und ich bin da gewissermaßen der Nachzügler. Bis später.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.